Ja, ich freue mich, dass ich heute wieder hier sein darf und wir uns heute mit dem Herzstück der Bibel beschäftigen dürfen. Ich nenne das deswegen so, weil wenn wir die Bibel so aufstellen, nicht, und so aufschlagen lassen, so mittendrin, dann haben wir dort die Psalmen. Darum Herzstück der Bibel. Psalmen, Tehillim, gleich Lobgesänge. Unser altes Musikinstrument, ein Saiteninstrument hier abgebildet. Wir werden nicht die ganzen Psalmen betrachten, das wurde schon vom Bernd gesagt, heute nur das erste Buch und auch da werde ich nicht alle 41 Psalmen mit euch betrachten können. Dann wollen wir mal ein paar Wochen hier sein, dann können wir das machen. Aber ich werde nur Strukturen aufzeigen können und einzelne Psalmen ein bisschen näher anschauen. Allgemeines. Das Psalmbuch, fünf Teile, fünf Bücher, ist das längste Buch der Bibel. Und bildet einen der drei Hauptteile des Alten Testaments. Und das ist das Gesetz Moses einerseits, dann die Propheten und die Psalmen. So spricht der Herr Jesus selbst davon. In Lukas 24, 44, wo er den Jüngern, die nach Emmaus gingen, die Schriften erklärt, alles das, was ihn betraf. Darunter waren dann auch, nennt er selbst, die Psalmen. Obwohl es aus fünf Teilen besteht, nennt der Herr Jesus es doch das Buch der Psalmen in Lukas 20. Es entstand dieses Buch über einen Zeitraum von etwa 1000 Jahren. Die Schreiber, es war also nicht ein Schreiber, der alle Psalmen geschrieben hat, so wie der Prophet Jeremia, der ist nur von Jeremia geschrieben worden. Oder die Bücher Mose sind von Mose geschrieben worden. So ist das nicht bei den Psalmen. Die Psalmen haben verschiedene Autoren, die über einen Zeitraum von etwa 1000 Jahren gelehrt haben. Acht Schreiber sind namentlich bekannt. Der bekannteste natürlich David. 73 Psalmen tragen direkt in der Überschrift die Anmerkung von David. Das heißt, etwa die Hälfte, mindestens die Hälfte aller Psalmen, es sind eben doch auch sehr viele, die keinen Autor tragen, manche von denen würde ich auch David noch zuschreiben, aber etwa die Hälfte aller Psalmen stammen von David. Asaf, 12 Psalmen, der bekannteste ist wahrscheinlich der Psalm 73. Die Söhne Korahs, 12 Psalmen, 2 davon sind namentlich bekannt, einmal Heman, darum kommt dieser Psalm 88 jetzt zweimal, da steht nicht von den Söhnen Korahs, von Heman. Und dann Ethan, auch ein Sohn Korahs, also ein Nachkomme dieses Mannes, den Gott gerichtet hat, der nächste Psalm, Psalm 89. Dann ein Psalm, und das ist sicher der älteste, wahrscheinlich der älteste Psalm, ist von Mose, der Psalm 90. Und ein Psalm ist von Salomo, der Psalm 127. Das sind die Psalmen, wo wir in der Überschrift den Autor oder die Autoren, wie bei den Söhnen Korahs, finden. Wie gesagt, die Hälfte aller Psalmen etwa von David. Es sind fünf Bücher. Das erste Buch ist Psalm 1 bis 141. Das ist heute unser Gegenstand. Wir könnten als Überschrift sagen, die Trennung der Gerechten von den Ungerechten. Und zwar nicht Trennung jetzt nicht örtlich gesehen, sondern moralisch gesehen. In dem ersten Buch der Psalmen, wenn ich es jetzt prophetisch sehe, beschreibt es eine Zeit, wo der zukünftige Überrest Israels im Land sein wird. Das heißt, das ist dieser Zeitraum, die ersten 3,5 Jahre der letzten Danielswoche. Da sind sie noch im Land und erst wenn der Antichrist dieses Gräuelbild aufstellen lässt im Tempelbereich in Jerusalem, dann heißt es ja, dass sie fliehen sollen. Dann wird der Überrest in die Berge der umliegenden Länder fliehen. Aber bis dahin sind die gottesfürchtigen Juden und die Juden, die den Antichrist angenommen haben, leben zusammen. Und das entspricht eigentlich auch der Zeit, wo der Herr Jesus hier war. Es gab solche, die auf ihn gewartet haben, wie ein Simeon, wie eine Anna, die Prophetin. Und es gab solche, die ihn abgelehnt haben und die lebten nebeneinander und der Herr Jesus mitten unter ihnen. Aber es gab eine moralische Trennung. Das finden wir in den ersten 41 Psalmen. Dann im zweiten Buch der Psalmen finden wir vor allem die Leiden der Gerechten, der Gottesfürchtigen durch die Ungerechten, durch Vertreibung, Verfolgung. Das dritte Buch, da wird die Umkehr des Volkes Gottes beschrieben und die Güte Gottes, die sich dann dem Volke zuwendet. Das vierte Buch hat vor allem die Regierung des Herrn im tausendjährigen Reich als großen Gegenstand. Und das fünfte Buch, etwas sehr allgemein, die Wege des Herrn mit seinem Volk. Viele von den Psalmen sind Loblieder. Das steht nicht in der Überschrift, aber der Charakter eines Psalmes ist sehr oft ein Loblied. 27 der Psalmen tragen etwa diesen Charakter. Ihr bekommt ja diese ganzen Unterlagen, müsst das nicht mitschreiben. Wer keinen Computer hat, da bin ich auch gerne noch bereit, das auszudrucken auf Papier, das euch zukommen zu lassen. 7 Psalmen ist das Gegenteil von Lob, da haben wir Klage. Bitterste Klage derer, die da in Übungen sind. Ich nenne sie mal Klagepsalmen. 23 Psalmen haben lehrmäßigen Charakter. Manchmal überschneidet sich das natürlich auch. Das merkt man, das sind direkte Gebete, das merkt man am ersten Vers. Da wendet sich der Psalmist direkt an Gott in Form eines Gebetes. Das aber dann eben doch in einer kunstvollen Form niedergeschrieben ist. Die ganzen Psalmen sind ja Lyrik. 17 der Psalmen sind sogenannte messianische Psalmen, das heißt, sie haben einen großen Gegenstand, das ist der Messias, das ist der verheißene König. 6 Psalmen beschreiben vor allem geschichtlichen Charakter, dort wird vieles aus der Geschichte des Volkes zitiert oder dargelegt. 6 Psalmen beschäftigen sich, meistens auch Lobpsalmen, mit der Schöpfung, die Größe Gottes in der Schöpfung. 9 Psalmen, da sehen wir, wie das Volk Buße tut. Ganz, ganz interessant, der Psalm 25. Dort haben wir zum ersten Mal ein Sündenbekenntnis des Volkes. Das ist insofern interessant, weil der Psalm 25 auf die Psalmen 22, 23 und 24 folgt. Psalm 22, da, wo das Werk der Sühnung geschehen ist durch den Herrn Jesus. Und dann kommt im Psalm 25, wie das Volk bereit wird, ihre Sünde einzugestehen. Es gibt auch Rachepsalmen, weil der Überrest Israel, natürlich damals auch schon, gab es Menschen, die bedrängt wurden und dann Gott gebeten haben, Rache zu üben an ihren Verfolgern. Und dass diesen Charakter wird auch der Überrest, das wird sich auch in seinen Gebeten zeigen, dass sie um Rache fordern. Wir haben, ja, dann 15, das ist jetzt ein Ausdruck, der selbst in der Bibel belegt ist, Stufenlieder, das sind die Psalmen 120 bis 134. Man weiß nicht ganz genau, warum sie so heißen. Manche Ausleger sagen, sie wurden auf den Tempelstufen zitiert, aufgesagt. Manche meinen, dass das Stufe ein melodischer Ausdruck ist. Genaueres weiß man nicht. Aber diese Psalmen gehören eindeutig zusammen. Wenn wir dann zum 5. Psalmbuch kommen, werden wir das genauer sehen. 9 alphabetische Psalmen, das heißt, dass immer ein Vers beginnt, der erste Vers in dem Psalm beginnt mit dem Aleph, mit dem ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets, der zweite Vers beginnt mit Bet, mit dem zweiten Buchstaben des hebräischen Alphabets und so geht das durch. Der ganze Psalm, jeder Vers beginnt immer mit dem nächsten Buchstaben im Alphabet. Davon gibt es 9 Psalmen, eine dichterische Form. Und 11 sogenannte Halleluja-Psalmen, vor allem am Ende des Psalmbuches, wo dann die Wege Gottes mit seinem Volk beschrieben wird. Da finden wir oft dieses Halleluja, dieser Lobpreis Gottes, der sich Bahn bricht. Und 13 Maskil-Psalmen, sehr bekannt, der Psalm 32. Psalmen auch der Belehrung. Ja, das sind so, dass man, wie gesagt, Maskil und Stufenlieder, das sind biblische Ausdrücke, die so auch in der Schrift stehen. Das andere sind mehr Ausdrücke, die man selbst geprägt hat. Und es gibt auch Überschneidungen. Wie gesagt, ein Gebet kann gleichzeitig auch ein Loblied sein. Ganz kurz, weil Sie uns doch wahrscheinlich sehr am Herzen liegen, ich will auch Sie heute vorwiegend behandeln, die messianischen Psalmen im ersten Psalmbuch, da wo Christus der Hauptgegenstand ist. 17 Psalmen, haben wir gesehen, tragen diesen Charakter, wo vor allem Christus vor uns kommt. Der erste ist der Psalm 2, Christus als der verworfene König Israels. Das nächste ist der Psalm 8, Christus als der verherrlichte Sohn des Menschen, wo zuerst, wir haben dort beides, nicht? Ein wenig unter die Engel erniedrigt, aber dann hoch erhöht, alles seinen Füßen unterworfen, der Sohn des Menschen. Dann ein ganz bekannter Psalm, auch der Psalm 16. Jener Vers ist bekannt, du wirst nicht zulassen, dass dein Frommer die Verwesung sehe, nicht? Dass meine Seele nicht im Hades lassen. Im Totenreich. Und dort finden wir den Herrn Jesus als den völlig von Gott abhängigen Menschen. Dann Psalm 21 finden wir ihn als den Auferstandenen. Psalm 22 finden wir den Herrn Jesus als das Sündopfer. Und ich habe dazu geschrieben, am Kreuz, weil der Psalm, in den Psalmen sind Verse, die den Kreuzestod beschreiben, nicht? Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben, sie sehen und schauen mich an. Dort wird der Kreuzestod geschildert in vielen Einzelheiten. Messianischer Psalm. Dann Psalm 23, der Herr Jesus als der gute Hirte seines Volkes. Hätte vielleicht besser schreiben sollen, der große Hirte seines Volkes. Der gute Hirte ist er eigentlich in Psalm 22, der sein Leben gibt für die Schafe. Dann im Psalm 24, der wiederkommende König der Herrlichkeit. Manchmal sagen, ja gut, also Psalm 22 haben wir den guten Hirten, der sein Leben gibt. Psalm 23 haben wir den großen Hirten der Schafe, der sich um seine Schafe kümmert. Und in Kapitel 24 haben wir den Erzhirten, der wiederkommt. Bloß der Gedanke ist dort eigentlich nicht so sehr in Psalm 24 der Hirte, sondern der König, der wiederkommt. Dann Psalm 40, ein bekannter Psalm, der dann auch im Hebräerbrief zitiert wird. Dort haben wir nicht das Sündopfer, dort haben wir das Brandopfer. Siehe, ich komme, o Gott, um deinen Willen zu tun. Psalm 41, der Arme angefeindet von den Menschen. Ganz eigenartig, dass dieses erste Psalmbuch mit einem solchen Psalm endet. Den Herrn Jesus als den von den Menschen verworfenen Armen. Dann auch ein bekannter Psalm, der Psalm 45, der zukünftige König in seiner Herrlichkeit. Ich sage meinem Gedicht, meine Gedichte dem König. Meine Zunge sei wie der Griffel eines fertigen Schreibers. Dann Psalm 60, das Schuldopfer. Ja, so können wir durchgehen. Psalm 102, ein ganz bekannter Psalm. Psalm 109, dann noch bekannter, das ist der häufig zitierteste Psalm im Neuen Testament. Der zukünftige König und Hohepriester. Ja, kann man sich nicht alles merken. Das weiß ich gar nicht, kann man es sehen von den Plätzen aus. Ihr sollt auch nicht jede Einzelheit hier jetzt sehen. Ihr bekommt das ja, und wie gesagt, das sind jetzt so Tabellen, die ich, wenn jemand keinen Computer hat, die ich ihm gerne auch auf Papier geben würde. Wir haben ja links alle die Psalme, das, was gelb ist, bis hierhin, ist das erste Psalmbuch, dann so grünlich das zweite Psalmbuch, dritte Psalmbuch so blau, dann rot vierte Psalmbuch und dann zum Ende das fünfte Psalmbuch. Ich habe dann die messianischen Psalmen in rot geschrieben. Das sind einfach Verse, die im Neuen Testament zitiert werden. Etwa 130 Zitate im Neuen Testament. Das ist etwa ein Drittel aller Zitate im Neuen Testament sind dem Buch der Psalmen entnommen. Etwa ein Drittel aller Zitate im Neuen Testament stammen aus den Psalmen. Davon die meisten aus dem grundlegenden, aus dem ersten Psalmbuch. Und da sehen wir das auch hier. Psalm 110, Vers 1. Wie häufig dieser Psalm zitiert wird. Der am häufigsten zitierte Psalm. Jetzt das Umgekehrte. Vorhin hatten wir die Psalmen in ihrer Reihenfolge, in welchen Büchern des Neuen Testamentes sie zitiert werden. Jetzt das Umgekehrte. Matthäus. Alle Zitate aus dem Psalm in Matthäus. Wir sehen aus den, von den vier Evangelien eindeutig, Matthäus das Evangelium, wo der Herr Jesus als der König Israels geschildert wird, hat eindeutig die meisten Zitate aus dem Psalm. Ja. Das, was gelb ist, das habe ich immer unterlegt, das heißt, das ist dieselbe Stelle. Ja. In Matthäus 4, Vers 6 wird Psalm 91, 11 und 12 zitiert, aber auch in Lukas 4, Vers 10 und 11 wird dieser Psalm zitiert. Und dann sehen wir, gibt es eine einzige Stelle, eine, aus dem Psalmen, die in allen vier Evangelien zitiert wird. Sie ist aus Psalm 22 und da geht es darum, dass seine Kleider aufgeteilt werden, das Los über sein Gewand geworfen wird. Diese Stelle aus Psalm 22 wird in allen vier Evangelien zitiert. Das bedeutet, das gilt, Zitat, in mehreren Büchern des Neuen Testamentes. Wir sehen auch eindeutig, dass im Johannesevangelium, ja auch Markus-Evangelium, nicht ganz so viele Zitate sind. Bei Markus setzen sie sehr spät erst ein. Die ersten Kapitel haben wir gar keine Zitate, dann aber doch auch. In Lukas haben wir Zitate sehr früh, seine Geburt betreffend. Ja, dann hier die Bücher die Briefe des Neuen Testamentes, auch da augenscheinlich, ja. Römerbrief, voll von Zitaten aus dem Psalmen. Dann gibt es Bücher, da wird gar nicht zitiert, nicht? Galaterbrief, Philipperbrief, Thessalonicher Brief, Timotheus. 2. Timotheus haben wir eine Stelle. Dann wieder ein Buch, das ist natürlich verständlich, wo viel zitiert wird, ist der Hebräerbrief. Noch etwas mehr als im Römerbrief. Das ist verständlich, wenn wir denken, wer die Empfänger dieses Briefes waren. Das waren solche, die aus dem Volk der Hebräer waren, Juden, die Christen geworden waren und sie kannten das Alte Testament gut und so dort auch ganz viele Zitate. Das sind die beiden Briefe im Neuen Testament, wo wir die meisten Zitate also finden, Römerbrief und Hebräerbrief. Ich sagte, etwa ein Drittel aller Zitate aus dem Alten Testament stammen aus den Psalmen. Dass sie zitiert werden, macht eins deutlich, dass die Psalmen prophetischen Charakter haben. Zwei Zitate aus den Psalmen werden in Johannes 19, 24 und 36 mit den Worten eingeleitet, da wurde erfüllt. Was da in den Psalmen steht, da wurde erfüllt. Das bedeutet ganz klar darauf hin, dass das, was damals gesagt wurde, prophetisch war. Denn es erfüllte sich in dem Leben des Herrn Jesus. Das sagte ich schon, der am häufig zitierteste Psalm 110. Eine Häufung von Psalmzitaten finden wir in Hebräer 1. Das ist ganz interessant. In Vers 5 wird aus Psalm 2 zitiert. Vers 6 nochmal aus Psalm 97, Vers 7 aus Psalm 104, Vers 8 und 9 aus Psalm 45, Vers 10 und 12 aus Psalm 102 und Vers 13 aus Psalm 110. 6 Zitate aus den Psalmen, die direkt, fast direkt aufeinander folgen. Ein weiteres Zitat ist noch im Psalm, in Vers 5 gibt es 2 Zitate. Dieses Zitat ist aber nicht aus dem Psalmen, sondern aus dem 2. Buch Samuel, Kapitel 7, Vers 14. Das ist, wo Gott zu Samuel sagt, du sollst mir zum Sohn und ich will dir zum Vater sein. Ja. In Hebräer 1 geht es ja darum zu zeigen, dass der Herr Jesus größer ist als die Engel. In Kapitel 1 wird er gezeigt, er ist größer, weil er der Sohn Gottes ist. In Kapitel 2 wird das nochmal gezeigt, der Herr Jesus ist größer als der Engel, aber das ist er auch als Mensch. Als Sohn des Menschen ist er auch größer als die Engel. Aber in Kapitel 1 ist er größer, weil er Gott ist. Das ist ganz besonders interessant, wenn da aus Psalm 102 zitiert wird, wo der Herr Jesus als Mensch sagt, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Der Herr Jesus ist mit 33 Jahren gestorben am Kreuz. Das ist die Hälfte eines Lebensalters, nicht einmal die Hälfte eines normalen Lebensalters. Und wo Gott dann ihm antwortet, von Geschlecht zu Geschlecht sind deine Jahre. Du hast vormals die Erde gegründet. Die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Und dann sagt Gott, du bist doch der Ewige. Das ist hochinteressant, dieser Psalm. Wenn man nicht die Auslegung dort im Hebräerbrief hätte, würde man meinen, ja, der Herr Jesus spricht von Gott. Er sagt, du nimmst mich hinweg in der Hälfte meiner Tage und du bist der Ewige. Da sagt Gott, nee, du bist der Ewige. Das Buch der Psalmen enthält nicht direkt die Geschichte des Volkes Israel. Das sind andere Bücher. Es enthält nicht direkt Mitteilungen von Lehren oder Pflichten. Es enthält nicht direkt formale Ankündigungen zukünftiger Ereignisse, so wie wir sie finden bei den Propheten, nicht? Der Herr spricht so und so und so und so. Aber dennoch enthält es geschichtliche Begebenheiten, manchmal in der Überschrift, nicht? Dass gesagt wird, dass das David gedichtet hat unter den und den Umständen. Und da werden geschichtliche Umstände genannt. Es enthält natürlich die Psalmen belehrende Elemente und es enthält, das ist eindeutig und ist vielleicht sogar der Hauptgegenstand prophetischer Aussagen, ohne dass sie direkt als solche angekündigt werden, wie das bei den Propheten der Fall ist. Aber diese Dinge bestimmen nicht den Charakter der Psalmen. Dinge sind enthalten, geschichtliche Begebenheiten, belehrende Elemente, prophetische Aussagen, aber sie machen nicht den Charakter der Psalmen aus. Fast alle Psalmen sind der Ausdruck der Gefühle, der Empfindungen der Schreiber, die durch von ihnen erlebte Ereignisse hervorgebracht werden. Manchmal wissen wir, welche Ereignisse das waren, weil das in der Überschrift irgendwie mitgeteilt wird. Manchmal wissen wir es nicht. Aber es sind Empfindungen der Seele, freudige Empfindungen, traurige Empfindungen, die in dichterischer Form zum Ausdruck gebracht werden. Da die Psalmen inspiriert sind, geben sie auch den Gefühlen Ausdruck, die der Überrest in vergleichbaren Umständen haben wird. Was meine ich mit Überrest? Überrest meine ich diejenigen Juden noch in der Zukunft, von uns aus gesehen noch in der Zukunft, die, wenn die Gemeinde entrückt ist durch den Herrn Jesus und er wieder beginnt, sich mit dem Volke Israel zu beschäftigen, dann gibt es in diesem Volke solche, die den Messias wirklich erwarten. Das ist der Überrest. Andere, das ist die Mehrheit des Volkes, werden den Antichristen annehmen. Das sind die Gottlosen. Und die Schreiber der Psalmen, wenn wir jetzt mal David nehmen, David wurde verfolgt ein Teil seines Lebens jedenfalls durch Saul und war dabei in schwierigsten Umständen, lebensbedrohlichen Umständen. Er musste flüchten wie ein Rebhuhn. Und die Empfindungen dieser Erfahrungen, die finden in dem Psalmen ihren Ausdruck. Und es sind genau die Empfindungen, die der Überrest später auch haben wird, wenn sie durch die Anhänger des Antichristen verfolgt werden. Und das, was David zum Ausdruck bringt, das sind die Empfindungen, die auch sie haben werden. Aber sie geben auch den Empfindungen Ausdruck, die der Herr hat. Ich sagte, dass das erste Psalmbuch, dort ist der Überrest, prophetisch gesehen, noch im Land, noch nicht in die Berge geflohen. Sie sind direkt neben den Ungläubigen und das ist genau die Zeit, als der Herr Jesus hier war. Da war der treue Überrest, ich nannte vorhin den Namen Simeon, ich nannte Anna, wenn wir auch an das Haus in Bethanien denken, wenn wir an die Jünger denken, Judas mal ausgenommen, das waren solche, die den Herrn aufgenommen haben, die wenigen, aber sie lebten unter denen, die den Herrn hassten. Und der Herr selbst wurde auch gehasst und er hat völliges Mitempfinden, auch mit dem Überrest. Wenn er verfolgt wird, denn er selbst wurde ja auch verfolgt. Und diese Psalmen geben auch, wie gerade bei den messianischen Psalmen, den eigenen Empfindungen des Herrn Jesus, die er in seinen eigenen Umständen hatte, Ausdruck. Wir finden daher in diesem Buch die Befürchtungen und den Schmerz, aber auch das Gottvertrauen und die Hoffnung, welche die Heiligen und den Herrn erfüllten oder noch erfüllen werden. Und das ist es ja auch, was für viele von uns dieses Buch so ansprechend macht. Wir gehen ja auch manchmal durch schwierige Umstände. Es läuft ja nicht alles glatt im Leben. Und dann findet man in diesen Psalmworten Dinge zum Ausdruck gebracht, die die eigene Seele in diesen schwierigen Umständen ähnlich empfindet. Und diese Psalmworte helfen uns dann. Aber ich möchte vor einem warnen. Die Schreiber der Psalmen kannten das Werk der Erlösung noch nicht. Davon wussten sie nichts. Christus war noch nicht gestorben. Und unsere Beziehung zu Gott, wenn sie normal ist, wenn sie so ist, wie sie eigentlich von Gott gedacht ist, ist eine viel tiefere und engere, dem Grundsatz nach, als jede Beziehung, die ein alttestamentlich Gläubiger hatte. Ein alttestamentlich Gläubiger war nicht in Christo vor Gott. War er nicht. Er war unter, sogar, wenn wir jetzt ab Mose denken, er war unter Gesetz. Da waren Ängste und Befürchtungen, die wir eigentlich nicht haben müssen. Ich will an eins erinnern, als David so gesündigt hatte mit Bathseba. Da ruft er in einem Psalm aus, nimm deinen Geist der Heiligkeit nicht von mir. Er hatte das erlebt bei Saul, wie der Geist über Saul war ja auch der Geist Gottes gekommen. Und dann lesen wir, dass der Geist Gottes wich von Saul und ein böser Geist von Gott kam über Saul. Das hatte David erlebt oder zumindest nicht direkt erlebt, aber die Folgen davon hat er erlebt. Er wurde an den Hof gerufen, dass wenn Saul unter den Einfluss dieses bösen Geistes geriet, dass er dann mit seinem Saitenspiel den Saul beruhigen sollte. Dazu hatte man ihn an den Hof geholt. Ja? Das heißt, er hatte gemerkt, wie hier dieser Vorgänger von ihm, wie der Geist Gottes von ihm weggegangen war und ein böser Geist ihn ängstigte. Und nachdem er so gesündigt hatte, dachte David, ja, das kann mir doch auch passieren. Kann sein, dass Gott seinen Geist von mir wegnimmt. Ja? Wenn wir solche Gedanken haben, dann haben wir nicht verstanden, was das Wort sagt. Jesus hat gesagt, er wird bei euch sein in Ewigkeit. Ja? Das Werk der Erlösung ist vollbracht und darum müssen wir vorsichtig sein, die aus diese Herzensübungen in den Psalmen eins zu eins auf uns zu übertragen. Dann begeben wir uns eigentlich in einen Zustand hinein, der unter dem ist, in den Gott uns eigentlich gestellt hat. Wir haben mehr als diese alttestamentlich Gläubigen. Trotzdem sind uns diese Psalmen nützlich. Aber ich warne davor, eins zu eins es auf uns zu übertragen. Weil wir weitaus mehr haben als die Schreiber der Psalmen. Die Psalmen gehören eigentlich dem Volk Israel. Genauer gesagt dem treuen Überrest in Israel. Der also noch kommen wird, sie werden in den Psalmen alles das finden, was sie brauchen. Und sie haben ein Problem, das kommt auch im ersten Psalmbuch, das kommt gerade im Psalm 25 zum Ausdruck. Sie sind sich bewusst, zunehmend bewusst, dass sie den Messias damals abgelehnt haben. Und unter dem Eindruck dieser Schuld und unter dem Eindruck, dass sie in ganz große Nöte sind, kommen, verfolgt werden, sagen sie, ja, Gott ist gegen uns und er muss auch gegen uns sein. Wir haben so Furchtbares getan. Das heißt, ihre Empfindungen ruhen nicht darauf, dass das Werk der Erlösung geschehen ist. Und nochmal, wenn wir uns in diese Stellung begeben, dann sind wir eigentlich, ja, begeben wir uns in eine Stellung, die wir eigentlich nicht haben. Wir sind versöhnt mit Gott. Wir haben Frieden mit Gott. In ihnen, in den Psalmen, redet der Geist Christi, der Geist der Weissagung, wie wir das in Offenbarung finden, der an den Nöten des treuen Überrestes Anteil nimmt und dies kann, weil Christus selbst durch Trübsale ging, die deshalb auch in diesem Buch angekündigt werden. Jetzt kommt das. Das Bewusstsein ihrer Sünden hindert das Volk, in den Trübsalen Gott völlig zu vertrauen, weil in ihren Herzen noch Furcht ist, weil sie nicht wissen, dass alles gut gemacht ist. Wenn der Herr Jesus kommt, das finden wir so schön in Sacharja, nicht? Dann wird ein Quell geöffnet für Unreinigkeit. Und dann erkennen sie, uns ist alles vergeben. Ich will das an einem Beispiel aus dem Alten Testament klar machen. Der hohe Priester, er ging mit Blut am großen Versöhnungstag, am 10. des 7. Monats, ins Allerheiligste und brachte dieses Blut auf die Bundeslade. Das ist ein Vorbild davon, was Christus getan hat. Er ist gestorben, er hat das Opfer gebracht und dieses Blut ist jetzt vor Gott und der Thron ist ein Gnadenthron. Aber das Volk Israel, der hohe Priester ist damals an dem Tag, nachdem er das Blut gebracht hatte ins Heiligtum, ist natürlich an dem gleichen Tag wieder aus dem Heiligtum herausgetreten und das Volk hat ihn wieder gesehen. Und dann haben sie gesehen, ah ja, das Werk der Sühnung, symbolisch ist geschehen. Das Blut ist ins Heiligtum gebracht. Aber der Herr Jesus ist aus dem Heiligtum noch nicht wieder herausgekommen. Das Volk Israel ist draußen und Christus ist im Heiligtum. Und das wissen sie nicht. Und sie wissen nicht, dass das Blut schon längst vor Gott spricht. Erst wenn er rauskommt, wenn er wiederkommt, dann wissen sie, es ist Sühnung geschehen. Aber er ist noch nicht wiedergekommen zu seinem Volk. Darum sind sie in Unsicherheit. Die Psalmen bilden Gruppen. Also zum Beispiel glaube ich, dass es in dem ersten Psalmbuch drei Gruppen gibt, unterschiedlicher Größe, von denen der erste und manchmal auch der zweite Psalm dieser Gruppe Hauptgrundsätze oder Tatsachen enthalten. Dann folgen eine Reihe von Psalmen, die die Gedanken und Gefühle des Überrestes in den durch diese Tatsachen bestimmten Umständen beschreiben. Ist da irgendwas falsch? Nein, die das beschreiben. Also, ein, zwei Psalmen legen Grundsätze dar oder grundlegende Tatsachen und in den nächsten Psalmen wird das praktisch in der Seele verarbeitet. Das erste Buch der Psalmen zeigt den Zustand des jüdischen Überrestes, bevor er aus Jerusalem vertrieben ist. Also die erst, wenn wir das so wollen, die erste Hälfte der Danielswoche. Die ersten 3,5 Jahre. Wir finden Christus selbst in Verbindung mit diesem Überrest. Und wenn wir an die damalige Zeit denken, als der Herr Jesus auf der Erde war, Christus ging mit dem Überrest ein und aus, während dieser noch mit Jerusalem verbunden war. Der Opferdienst war noch da, der Tempel stand ja noch. Das erste Buch, und das macht es sehr kostbar, enthält mehr von der persönlichen Geschichte des Herrn Jesus als alle anderen vier Bücher zusammen. Weil noch einmal der Überrest im Lande ist, und das war er damals auch, als der Herr Jesus auf der Erde war. Sie waren noch erst 70 nach Christus, sind sie über die ganze Erde verstreut worden, nicht? Als Jerusalem fiel, als der Tempel zerstört wurde, dann sind die Juden über die ganze Erde zerstreut worden. Aber bis 70 nach Christus waren sie, ob gottesfürchtig oder nicht, waren im Lande. Es gab natürlich schon welche in der Diaspora, das ist klar, aber es gab noch solche im Lande. Und der Herr Jesus war auch dort. Und insofern verband sich seine Geschichte mit der Geschichte des damaligen Überrestes. Und darum finden wir eben gerade im ersten Buch der Psalmen, wo wir diese Zeit finden, der Überrest im Land, besonders viel aus der Geschichte des Herrn Jesus. Die erste Psalmgruppe sind die Psalmen 1 bis 8. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass ihr die Psalmen schon mal gelesen habt. Ich kann jetzt nicht wirklich jeden Psalm mit euch durchgehen, das geht nicht. Den ersten Psalm kennt ihr nicht. Ich will mal anfangen zu lesen, um das euch in Erinnerung zu rufen. Ist aber ganz bekannt, ne? Singen. Seine Frau schon zu seiner Zeit. Genau. Glückselig der Mann, der nicht, dann dreimal was nicht tut. Ja. Und dann aber haben wir auch die Gottlosen, die Gesetzlosen, nicht so die Gottlosen. Wir haben beide beschrieben, den Mann, der sich fernhält von den Gottlosen, den Gottesfürchtigen, aber wir haben auch den Gottlosen und wir haben die Regierungswege Gottes bezüglich beider. In dem einen Fall heißt es, dass der glückselig ist, dass er seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dass sein Blatt nicht verwelkt. Das sind die Wege Gottes, die er mit jemandem geht, der gottesfürchtig ist. Und in Bezug auf den Gottlosen heißt es nur, er ist wie der Spreu und ihr Weg wird vergehen. Das ist etwas Grundsätzliches, was über alle Haushaltungen hinweg wahr ist. So handelt Gott in seinen Regierungswegen im Allgemeinen. Aber wir haben hier noch einmal den treuen Überrest und die Gottlosen nebeneinander. Aber Gott sieht es und es wird sich später einmal der Unterschied deutlich zeigen. Nun, Psalm 2, ein bekannter Psalm. Da wird der Messias eingeführt. Sodass wirklich die ersten beiden Psalmen, das ist das große Thema der Psalmbücher, der gottesfürchtige Jude und der Messias. Und wie letzten Endes es für den Gottesfürchtigen im Segen endet. Und dieser Segen geht aus vom Messias. So sind wirklich die beiden ersten Psalmen grundlegend für das ganze Psalm, für alle Psalmen. Nicht nur für das erste Buch, nicht nur für die erste Gruppe. Sie sind eine Grundlage für alles, was die Psalmen zum Ausdruck bringen. Die Psalmen 3 bis 7 entwickeln die Lage des Überrestes sowie die Empfindungen, die der Geist Christi in ihm hervorbringt. Und zwar in diesen Umständen, umgeben zu sein von den Gesetzlosen. Mit ihnen praktisch Schulter an Schulter zu leben. Im Psalm 3 vertraut der Überrest in der Not durch Feinde auf Gott. Im Psalm 4 ruft er nach Gerechtigkeit gegen die Feinde. Er ruft noch nicht direkt nach Rache, aber das geht schon in die Richtung, dass Gott gerecht sein möge mit den Feinden. Das bedeutet natürlich, sie fordern eigentlich das Gericht, wenn sie auch nicht direkt nach Rache rufen. Aber hier noch deutlicher im Psalm 5 bittet der gerechte Gott, den Gesetzlosen zu richten. Aber dann im Psalm 6 fürchtet der Überrest den Zorn Gottes und fleht um Gnade. Ich weiß noch einmal am Büchertisch, da kam ein Mann auf mich zu und sagte, ja, wenn es Gott gibt, dann müsste er doch dreinschlagen. Bei all der Ungerechtigkeit. Und da sage ich, ja, wenn er aber dann reinschlägt, wo bleiben Sie denn dann? Werden Sie da nichts abbekommen? Und dann meinte er in all seiner Selbstgerechtigkeit, nein, nein, also ich bin ganz in Ordnung. Nicht? Ja. Aber hier dieser Überrest, der ist sich in dem Moment, wo er ruft nach Gerechtigkeit gegen die Feinde, wird sich bewusst, Moment, wenn ich so Gottes Gerechtigkeit fordere in Bezug auf meine Feinde, was ist denn dann mit mir? Was ist dann denn mit mir? Kann ich denn gegenüber der Gerechtigkeit Gottes bestehen? Dennoch im Psalm 7 bittet er den Herrn, zum Gericht aufzustehen. Wir sehen also, es ist der Hauptcharakter dieser Psalmen 3 bis 7 ist, sie sind in Not. Die Not ist durch Volksgenossen sogar, die dem Antichristen anhängen. Und die sagen, Gott, handle. Und beende damit auch unsere Not. Und dann kommt eine Lösung, die man sich kaum vorstellen kann. Dann kommt Psalm 8. Dann zeigt Gott, dass die Lösung in einer Person ist, die mehr ist als nur der Messias, die mehr ist, weitaus mehr. Der Sohn des Menschen ist ein Titel des Herrn Jesus, das werde ich nachher noch zeigen, der größer ist als der Titel Christus oder Messias. Ein größerer Titel. Auch die Machtbefugnis, die er als Sohn des Menschen hat, übersteigen die Machtbefugnisse des Messias bei weitem. Das ist wunderbar. Wir haben also am Anfang den Messias, der verworfen ist, und dann finden wir die Klagen dieses Überrestes, der leidet. Und dann sagt Gott, ja, ich habe jemanden, der all dem ein Ende setzen wird. Aber das ist noch mehr als der Messias. Die zweite Psalmgruppe sind dann die Psalmen 9 bis 15. Die ersten beiden Psalmen dieser Gruppe führen uns in die geschichtlichen, die Umstände ein, in denen sich der Überrest in diesen letzten Tagen befinden wird. Darf ich ganz kurz, ich habe das glaube ich nicht auf einer Folie, aber vielleicht ist das nicht allen so vertraut. Das Ereignis, was wir als Christen als nächstes erwarten, ist 1. Thessalonicher 4. Dass der Herr Jesus mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen wird. Und die Toten in Christo auferstehen werden. Und die Lebenden zusammen mit den Auferweckten, in Christo Gestorbenen, Auferweckten aber dann, von dem Herrn Jesus geholt werden, in den Himmel. Ich sage das mal jetzt so einfach, in den Himmel. Diesen Schauplatz verlassen. Dann ist die Zeit des Christentums auf der Erde, zumindest des wahren Christentums, zu Ende. Und dann wird sich Gott wieder mit dem irdischen Volk beschäftigen. Entweder direkt danach oder kurz danach beginnt diese letzte 70. Danielswoche. Der Herr Jesus ist am Ende der 69. Danielswoche verworfen worden, gekreuzigt worden. Die 70. Woche ist losgelöst von den ersten 69 Wochen. Das Ganze ist Daniel 9. Und kommt noch. Zu Beginn dieser 7 Jahre, eine Woche sind 7 Jahre, wird das Haupt über das noch wiedererstehende Römische Reich. Es wird also wieder ein Reich in Europa entstehen, das von Gott gesehen wird als das wiedererstehende Römische Reich. Wir müssen denken, dass der Herr Jesus unter diesem Reich gekreuzigt wurde. Pilatus hat ihn verurteilt. Und der Fürst dieses kommenden Römischen Reiches, der wird ein Bündnis machen mit dem König Israels. Das ist der Antichrist. Für eine Woche. Nach 3,5 Jahren wird der Antichrist seine Maske, sage ich mal, fallen lassen. Er wird den Gottesdienst in Jerusalem abschaffen. Und das wird der Moment sein, wo die frommen Juden, die den Messias erwarten, außer Landes fliehen. Das hatte der Herr Jesus gesagt, nicht in seiner Endzeitrede im Matthäusevangelium, wenn sie das Gräuelbild sehen würden, von dem Daniel geschrieben hat, dann sollten sie fliehen. Das werden sie auch tun. Nicht allen wird die Flucht gelingen, aber dem Großteil wird die Flucht gelingen. Und dann sind wir schon im zweiten Buch der Psalmen. Da sind sie außerhalb des Landes. Im ersten Buch sind sie noch innerhalb. Das ist diese ersten 3,5 Jahre, wo sie unter sehr schwierigen Umständen leben müssen, weil Der Antichrist will, dass alle dieses Zeichen des Tieres annehmen an der Stirn. Und das werden die frommen Juden nicht tun und werden dadurch Verfolgung erleiden. Diese Umstände werden dort im Psalm 9 und 10 beschrieben. Dann die nächsten Psalmen zeigen wieder die Empfindungen des Überrestes in diesen Umständen, diesen schwierigen Umständen, durch die sie gehen werden. Psalm 11 zeigt, wie der Gerechte trotz der Bosheit der Gottlosen Gott vertraut. Psalm 12 führt dieses Thema fort. Psalm 13, sehr schön, wo wir viel von lernen, finden wir, wie der Gerechte sich auf Gottes Wort stützt. Das sollten wir auch immer tun. Es steht geschrieben. Alle unsere Sicherheit im Glauben ist eine Sicherheit, indem wir uns auf Gottes Wort stützen. Sonst haben wir nichts. Wir haben keine innere Sicherheit, es sei denn, wir haben Sicherheit, auf das, dass wir uns auf das Wort Gottes stützen können. Eine andere haben wir nicht. Psalm 14 spricht über das allgemeine Verderben der Menschheit. Psalm 15 zeigt die Kennzeichen des wahrhaft Gottesfürchtigen inmitten dieses allgemeinen Verderbens. Kann man sich nicht alles merken, wie gesagt, ihr bekommt ja diese Unterlagen, wenn ihr dann das nochmal für euch studiert, könnt ihr das dann benutzen. Ja, und jetzt kommt die dritte Psalmgruppe und die ist recht groß. Psalm 16 bis zum Schluss, 41. Die Psalmen 16 bis 24 sind sicher das Herzstück des ersten Psalmbuches. Sie stellen Christus dar und das ganze Zeugnis Gottes. Wir denken an den zentralen Psalm 22, wo sogar die ganze Versöhnung durch das Kreuz angesprochen wird. Auch diese Vorstellungen, was wir in Kapitel 16 bis 24 haben, was daraus der Überrest schöpft, das wird dann in den Psalmen 25 bis 39 zum Ausdruck gebracht. Ich sagte vorhin schon, Psalm 25 ist das erste Sündenbekenntnis des Überrestes. Und es kommt da danach, ja, es kommt in dem Bewusstsein, dass Gott ein Werk der Versöhnung vollbracht hat. Und dann ist da die Willigkeit des Bekenntnisses. Das sagte ich schon. Die Psalmen 40 und 41 stellen uns noch einmal Christus vor. Das ist ganz interessant bei diesen Psalmgruppen, dass immer, wenn in den einleitenden Psalmen Christus vorgestellt wird und dann die Empfindungen des Überrestes, dann wird am Ende noch einmal Christus vorgestellt. Das ist so, Psalm 2 war Christus der Messias und dann kam Psalm 8 und schloss das ab. Bei der zweiten Gruppe war das nicht so, weil dort Christus nicht so sehr ist. Da sind es die Umstände des Volkes und da haben wir nicht so einen abschließenden Psalm. Aber jetzt bei der dritten Gruppe haben wir es wieder. Wir haben am Anfang Christus, dann die Empfindungen des Volkes und am Schluss noch einmal Christus. In dem Psalm 40, 41. Im Psalm 40 finden wir ihn als Brandopfer, im Gegensatz zu Psalm 22, wo er als Sündopfer vor uns tritt. Ja, Psalm 41, der Elende, der verfolgt wird. Ich sage das so selbstverständlich, Brandopfer, Sündopfer, ich kenne nicht alle persönlich, meine Zuhörer heute. Das sind Begriffe, die kommen aus dem Anfang des dritten Buches Mose. Da geht es um die Opfer, die ein Israelit bringen konnte oder bringen musste zu Gott. Und da haben wir als erstes in 3. Mose 1 das Brandopfer. Dann haben wir in 3. Mose 2 das Speisopfer, das ein Getreideopfer war oder ein Gebäckopfer. Dann in 3. Mose 3 haben wir das Friedensopfer. Und dann kommt das Schuldopfer. Und dann kommt das Sündopfer. So in dieser Reihenfolge werden die Opfer vorgestellt. Die beiden letzten Arten, die ich nannte, waren nicht freiwillig. Die musste ein Israelit bringen, wenn er gesündigt hatte oder wenn er Schuld auf sich geladen hatte, dann musste er diese Opfer bringen. Und der Herr Jesus, als er starb, er hat alle diese Opfer erfüllt. Das Brandopfer war dieses Opfer, das er sich ganz Gott geopfert hat. Da geht es nicht in erster Linie um Sünde, obwohl auch im Brandopfer Sühnung ist. Aber da ist es nicht die Frage der Sünde, sondern es ist die Frage, ist Gott verherrlicht worden durch das Opfer des Herrn Jesus. Dieses, so beschreibt Johannes den Kreuzestod des Herrn Jesus. Er beschreibt den Herrn Jesus dort auf dem Kreuz als Brandopfer. Das sehen wir daran, dass dort im Johannesevangelium die Worte mein Gott, warum hast du mich verlassen, nicht vorkommen. Sie tauchen dort nicht auf. Obwohl Johannes wahrscheinlich der einzige Jünger war, der sich selbst gehört hat, diese Worte. Er stand unter dem Kreuz. Er hat sie nicht niedergeschrieben. Obwohl sie ihn sicher tief beeindruckt haben. Aber Gott hat es verhindert, dass er sie schreibt. Nein, bei Johannes heißt es, es ist vollbracht. Was ganz anders. Aber im Matthäus- und Markus-Evangelium, da wird Psalm 22, Vers 2 zitiert. Nicht? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil wir dort das Sünd- und das Schuldopfer haben. Da geht es um die Frage der Sünde. Und selbst, wie gesagt, in den Psalmen, Psalm 40, haben wir das Brandopfer, während wir im Psalm 22 das Sündopfer haben. Ja. Fangen wir noch an ein bisschen. Aber jetzt wollen wir uns einzelnen Psalmen zuwenden. Ich lese den Psalm vor. Psalm 2. Dieser erste sogenannte messianische Psalm, der von Christus spricht. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. Habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Vom Beschluss will ich erzählen. Der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitztum. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, seid verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr umkommt auf dem Weg, wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn. Glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Die roten Einfügungen sind von mir und zeigen, wo diese Abschnitte oder Zeilen im Neuen Testament zitiert werden. Das sind also Apostelgeschichte 4, 25, 26. Das ist hier eine Situation, wo Johannes und Petrus sich zum ersten Mal vor dem Synedrium in Jerusalem verantworten mussten bezüglich dessen, was sie im Tempelbezirk verkündigt hat. Petrus hatte ja am Tag der Pfingsten gesprochen. Scheinbar war dort die religiöse Oberschicht so überrascht, dass sie überhaupt nichts gemacht haben. Es wird von keiner Reaktion gesprochen. Aber dann kommt die zweite Predigt von Petrus, nachdem er den Gelähmten an der schönen Pforte geheilt hat. Und dort werden sie jetzt praktisch, legt man Hand an sie und führt sie vor das Synedrium, will ihnen dann untersagen, im Namen des Herrn Jesus zu reden, und schlägt sie auch, und man entlässt sie dann aber wieder mit der Auflage, nicht mehr in dem Namen Jesu zu reden. Und dann heißt es so schön, dass sie zu den Ihrigen kamen. Das waren die Gläubigen, nicht? Das waren die Geschwister in Jerusalem. Und dann haben sie dort berichtet, was ihnen widerfahren ist. Und dann wurde dort gebetet. Es ist das erste Gebet, dessen Inhalt berichtet wird von der Versammlung in Jerusalem. Und in diesem Gebet zitieren sie diesen Psalm, diese Verse hier. Die Könige der Erde traten auf und die Fürsten beraten miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und dann sagen sie, in dieser Stadt ist das passiert. Da war Pilatus, da war Herodes und sie haben über den Herrn Jesus geurteilt. Und sie haben ihn verurteilt zum Tode. Und dann zitieren sie diesen Psalm und sagen, ja, genau so ist es doch gekommen. Und dann fahren sie fort und sagen, nun sieh an ihre Drohungen. Jetzt widerfährt uns dasselbe. Sie drohen uns durchaus, nicht mehr in diesem Namen zu reden. Und dann bitten sie Gott um Freimütigkeit, das doch weiterhin tun zu können. Und dann bewegt sich die Stätte, wo sie waren. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Das meint nicht, der Heilige Geist kam nochmal auf sie, sondern in einer besonderen Weise ausgestattet, um weiter in Freimütigkeit das Wort Gottes zu reden. Und dann geschahen weiter Wunder und Zeichen durch die Hände der Apostel. Und wie gesagt, in diesem ersten Gebet der Versammlung dort in Apostelgeschichte 4, nicht zwar nicht das erste Gebet, aber das erste Gebet, dessen Inhalt uns berichtet wird, da zitieren sie diesen Psalm, die ersten Verse. Ja, die ersten Verse beziehen sich also auf die Vergangenheit. Das ist schon so gewesen. Gegen Gott und gegen seinen Gesalbten, gegen den Messias, hat damals Herodes und Pilatus gehandelt. Und dann kommt, ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr das hier lest, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer. Ich schluck hier immer so ein bisschen. Ist das eine menschliche Ausdrucksweise? Tut Gott das wirklich? Lacht er über diese Menschen? Ich weiß es. Also es steht da, ich bin mir dessen bewusst, aber ich bringe es mit dem Gott, den ich kenne, so ein bisschen wenig in Verbindung, nicht, dass Gott sich über den Menschen lustig macht. Vielleicht will das auch nur sagen, wie das Toben dieses Menschen hier auf der Erde, wie das Gott im Himmel so wenig letzten Endes berührt. Ja, dass Gott im Himmel, sie können ihm nichts antun, aber wir müssen bedenken, seinem Sohn auf der Erde haben sie alles angetan. Nicht? Gott da oben können sie nichts antun. Aber es ist schon eigenartig, nicht? Gott lacht, spottet ihrer. Das ist dann noch zukünftig, habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berge. Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Ihr könnt revolutionieren und alles Mögliche machen. Ich habe meinen König eingesetzt. Und dann geht es nochmal zurück. Vom Beschluss will ich erzählen. Jetzt spricht der Herr Jesus, nicht? Messianischer Psalm. Jetzt spricht der Herr Jesus. Zuerst spricht, möchte ich sagen, im ersten Abschnitt. Im zweiten, da spricht der Psalmist. Aber jetzt spricht der Herr Jesus. Vom Beschluss will ich erzählen. Das ist ein Beschluss innerhalb der Gottheit. Da war kein menschliches Ohr dabei. Das hat kein Mensch gehört. Das war ein Beschluss innerhalb der Gottheit. Vom Beschluss will ich erzählen. Der Herr hat zu mir, dem Messias, gesprochen. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Dreimal wird dieser Satz zitiert im Neuen Testament. Hier haben wir nicht die ewige Sohnschaft des Herrn Jesus, der Jesus ist ewig Sohn, sondern hier haben wir den Herrn Jesus als Sohn, weil er als Mensch von Gott gezeugt wurde. Nicht wahr? Da kam der Engel zu Maria, der Mutter Jesu, und sagt ihr, sie würde schwanger werden. Und sie sagt, ja, wie soll das denn geschehen? Ich bin verlobt, ich gehöre keinem Mann. Noch nicht. Und dann muss der Engel ihr sagen, dass der Heilige Geist über sie kommen würde. Dort wurde der Herr Jesus als Mensch gezeugt. Und selbst, ich möchte nicht falsch verstanden werden, selbst wenn der Herr Jesus vorher nicht existiert hätte, wäre er der Sohn Gottes. Weil er gezeugt worden ist durch Gott, den Heiligen Geist. Gott ist wirklich sein Vater und er ist der Sohn. Aber der Herr Jesus, das ist ja hier ganz eigentümlich, nicht? Als ich mein erstes Kind zeugte, da wusste ich noch nicht, ob das ein Sohn oder eine Tochter werden würde. Wir haben damals auch noch nicht, der Ultraschall war noch nicht so genau wie heute. Wir haben uns das auch nie sagen lassen. Wir waren dann immer überrascht, als es zur Welt kam, ob es ein Sohn oder eine Tochter war, nicht? Aber hier wird der gezeugt wird, wird am Tag der Zeugung angesprochen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das geht ja eigentlich gar nicht, ja? Und daran kann man schon ein wenig erkennen, er ist der Ewige. Dieser Sohn war schon immer da. Aber als Mensch ist er gezeugt worden. Aber er wird angesprochen schon, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Ja, das war etwa 9 Monate, bevor der Herr Jesus in Bethlehem geboren wurde. Nicht? Da ist das geschehen. Das ist ganz interessant, in Hebräer 5, Vers 5, wo dieser Vers nochmal, das ist diese letzte Stelle dort im Neuen Testament, wo das zitiert wird, da wird noch ein anderer Vers, nämlich aus Psalm 110 zitiert, du bist hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Aber zuerst wird gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und dann wird gesagt, dass Gott nochmal gesagt hat, du bist. Zweimal hat Gott gesagt, du bist. Einmal hat er gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und 33 Jahre später hat Gott gesagt, du bist hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und der nächste Satz heißt dann, der in den Tagen seines Fleisches. Das ist ganz interessant, denn die Tage seines Fleisches lagen genau zwischen den beiden Aussprüchen. Zwischen dem Ausspruch, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das war der Beginn seiner Menschheit. Und du bist hoher Priester nach der Ordnung Melchisedek, so hat ihn Gott begrüßt, als er zurückkehrte zu ihm. Dazwischen lagen die Tage seines Fleisches als Mensch auf der Erde. Beides Mal hat Gott ihn so angeredet, du bist. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben. Der Jesus sagt in Johannes 17, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir aus der Welt gegeben hast. Aber einmal kommt der Moment, da wird der Herr Jesus auch für die Welt fordern. Und dann kommt der und wird seine Regierung hier aufrichten. Und das dann mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern. Das sind natürlich alle seine Feinde. Das wird dreimal in der Offenbarung zitiert, wo wir dann den Herrn Jesus finden, wie er durch Gericht seine Herrschaft hier auf der Erde vorbereitet. Dreimal wird dieser Satz zitiert in Offenbarung. Und dann sehen wir wieder diesen Gott der Gnade. Er sagt gleichsam, ich möchte nicht, dass ihr zerschmettert werdet. Ich möchte nicht, dass ihr wie Töpfergefäße zerschmissen werdet. Das ist dem Herzen Gottes etwas Fremdes eigentlich. Er sagt, seid verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Küsst den Sohn. Wenn man sich ihm unterwirft, wir sehen das so ein bisschen. Als das, was da in diesem Vers zum Ausdruck kommt, obwohl ich da für mich selbst noch nicht ganz so, bin ich noch nicht ganz lehrmäßig ganz fertig mit. Eigentlich glaube ich, dass ins tausendjährige Reich nur Wiedergeborene eingehen. Denn niemand kann das Reich Gottes sehen, er sei denn von Neuem geboren. Das ist eigentlich ein eherner Grundsatz. Aber andererseits sehen wir bei Salomo, als er, und er ist ein Bild des Königs des Friedensreiches, dass er, da war ja ein Sohn Davids, der aufbegehrt hatte. Und dann sagt er, bleib hier und rühr dich nicht, ja, und sei schön brav. Und auch bei Simei, bleib hier, der ja David geflucht hatte, nicht? Ich sage, Salomo, bleib hier, aber die Stadt verlassen darfst du nicht, nicht? Und dann sind Esel hinweggelaufen und der Simei vergisst diese Auflage und das bezahlt er mit dem Leben. Aber er wurde geduldet, solange er sich unterwarf. Und eins ist ganz sicher so, dass im tausendjährigen Reich kommen die Menschen ja nicht wiedergeboren zur Welt. Vielleicht gehen wirklich ins Reich nur wiedergeboren ein, aber dann werden Menschen geboren. Manche bekehren sich, aber manche vielleicht nicht. Aber solange sie nicht offen sich als Feinde des Messias zeigen, solange sie sich ducken und anständig sind, bleiben sie am Leben. Vielleicht kann man das so sehen. Das ist, was wir hier finden, nicht? Hier ist nicht von Bekehrung die Rede, sondern seid vernünftig, lasst euch zurechtweisen, begehrt nicht auf, dann werdet ihr gleichsam geduldet. Aber wer sich offen auflehnt gegen Christus, der findet das Gericht. Ja, nach der Pause dann werden wir die weiteren messianischen Psalmen behandeln. Ich hoffe, es war nicht zu theoretisch. Ist mir klar, das ist ein Riesengebiet. Ich will euch ja die Unterlagen zur Verfügung stellen und ihr könnt dann mithilfe der Unterlagen das alles selbst nochmal durcharbeiten. Das ist immer das Beste.